Liebe Gemeinde, ich möchte heute Fortsetzung machen zum Thema Arbeit, Beruf und Berufung. Und heute soll es um die Frage gehen, wie meine Arbeit zur Berufung Gottes werden kann. Ich selbst arbeite mich in dieses Thema vorsichtig vor. Und alles, was ihr heute so hört, sind erstmal Versuche und auch eine Einladung an euch, bei kommenden Predigten mitzuarbeiten, wenn ihr merkt, da sind noch viel zu viele blinde Flecken. Ich möchte zunächst rückgreifen auf die Predigt vom vorletzten Sonntag, wo ich mit dem Thema begonnen habe. Und für die nicht dabei waren, kurz mit hineinnehmen in das Thema. Das Erste, was mir bei Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen ist, ist, dass Gott selber auch arbeitet. Ich habe im Studium gelernt, Bereshit bara Elohim, und das Wort bara steht im Hebräischen für Arbeit. Und das ist sozusagen ein exklusives Wort für Gott, wie er arbeitet. Ansonsten arbeitet Gott aber nicht. Und dann habe ich gesehen, beim Durchgang durch den Schöpfungsbericht, dass das gar nicht stimmt. Dieser ganze Bericht wimmelt von Begriffen für Arbeit. Alle Begriffe, die das Alte Testament dann für den Menschen anwendet, wenn er arbeitet, findet sich auch dort. Und da stelle ich mir vor, dass Gott also quasi am ersten Tag an seinem Schreibtisch sitzt und erstmal überlegt, wie mache ich das mit diesen ganz kleinen Sachen, mit den Atomen, damit später die Physiker auch was zu tun haben. Und überlegt sich, wie die ganz kleinen Dinge alle zusammen sein müssen. Und dann fängt er an, die Welt zu schaffen und hat echt Freude dabei. Und ich sehe ihn, wie er morgens aufsteht, das ist dann wahrscheinlich der zweite Tag, und dann zieht er seine Arbeitsschuhe an und seine Arbeitshose. Und ich sehe ganz genau, er zieht ein kariertes Hemd an, rot-schwarz kariert, zieht das über und legt dann los. Und dann überlegt er sich, wo die Dinge alle hinkommen und probiert das aus, an den Mond und Sonne. Nee, das passt noch nicht, dann stimmt das mit dem großen Wagen nicht. Und so geht er durch und setzt sich wieder abends hin und sagt, boah, das war gut, ich habe was geschafft. Und am nächsten Tag geht es weiter. Ihr seht wieder das rot karierte Hemd, die Arbeitshose. Bis er dann den sechsten Tag geschafft hat, er hat den Menschen geschaffen. Und dann sehe ich ihn, wie er am Sonntag sagt, so, und jetzt ist erstmal Ruhe. Jetzt möchte ich das genießen, setzt sich hin auf seine Bank, die er sich gebaut hat, und schaut in das Tal. Ich nehme an, es ist Schwarzwald. Er sieht eine große grüne Wiese, eine schöne, kräftige Kastanie, sitzt da drunter und genießt das und sagt, so viel Freude und so viel Befriedigung, wie ich bei dieser Arbeit habe und wenn ich das hier so genießen kann, das möchte ich auch den Menschen gönnen. Und er nimmt den Menschen mit in den Garten Eden, das ist so das Revier für die Menschen, wo die anfangen dürfen, sagt, Leute, Garten Eden, Paradies ist kein Schlaraffenland, sondern ich möchte auch, dass ihr arbeitet. Pflegt und bewahrt. Ich habe euch das Rohmaterial gegeben und jetzt seid ihr dran. Ihr dürft gestalten, diese wunderbare Schöpfung, die ich für euch vorbereitet habe. Wenn ihr das nämlich nicht macht, dann kommt nichts. Ja? Und so beruft er den Menschen zur Arbeit und gibt ihm damit Würde. Er lässt ihn etwas tun, was er selber auch gemacht hat, wo er selber Freude daran hat. Und er möchte eben, dass die Menschen auch Freude daran haben. Und so ist völlig klar, dass für Gott Arbeit kein notwendiges Übel ist. Sondern es macht die Würde des Menschen mit aus, dass er arbeiten darf. Und im Sinne des Schöpfungsberichtes ist alle Arbeit eine Berufung Gottes. Er beauftragt und ist ein Dienst an seiner Stadt. Das macht die Ebenbildlichkeit des Menschen aus. Ich hatte erzählt, dass die Griechen sich das überhaupt nicht vorstellen können. Ein arbeitender Gott ist für sie das Schlimmste, was es gibt. Aristoteles sagt, der Mensch, der körperlich arbeiten muss, der hat Pech gehabt bei seiner Geburt, der ist also zum Sklaven eben geboren oder zum Banausen, wie ich gesagt habe. Banause ist die Übersetzung von Handwerker. Das sind letztlich beseelte Werkzeuge. Der echte, der Vollmensch muss nicht arbeiten körperlich, der ist reich. Und kann denken, kann zur Jagd gehen oder ein bisschen philosophieren. Arbeit war für den Griechen eine Schande. Diese positive Sicht von Arbeit ist verloren gegangen. Und auch als die Christen dann sozusagen in die Weltgeschichte traten, haben sich gefragt, wie sieht das eigentlich aus mit Arbeit? Welche Berufe darf ich als Christ eigentlich ausüben und welche nicht? Während meines Studiums lernte ich einen Unternehmer kennen. Er war erst im schon fortgeschrittenen Alter Christ geworden. Er war Unternehmer und war Getränkegroßhändler. Und irgendwann im Verlauf seines Christseins überlegt er, darf ich diesen Beruf eigentlich noch ausüben? Denn er hatte beobachtet, er hatte eine Getränkeabteilung, da gab es Bier, Schnaps, Wein. Und hat gedacht, oh, Leute können durch meinen Beruf zu Alkoholikern werden. Das möchte ich nicht, das kann ich mit meinem christlichen Gewissen nicht vereinbaren. Also nahm er alle alkoholischen Getränke aus seinem Sortiment heraus. Und was passierte? Er wurde pleite. Er wurde pleite. Darüber habe ich mit ihm nicht gesprochen, aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, vielleicht hatte sie gedacht, Herr, jetzt wollte ich dir wohlgefällig leben. Ich habe meinem Gewissen gehorcht, habe alle alkoholischen Getränke rausgemacht und jetzt gehe ich pleite. Da habe ich aber irgendwas anders erwartet. Der Mann ließ sich nicht entmutigen und er wollte gerne Unternehmer bleiben und hat umgesattelt, hat sich ein neues Betätigungsgefeld gesucht, eine neue Firma aufgebaut, die es auch heute noch gibt. Er wurde nämlich Bestatter. Und er sagte, in dem Beruf kann ich Gott besser dienen. Und da ist ja auch was dran, ihr lacht jetzt, aber das ist ein wichtiger Beruf. Und er sagte, ich kann den Menschen in der Trauer viel besser begegnen. Und er sagt zu mir, Andreas, weißt du was? Ich nehme nur die Hälfte der Gebühren, die meine Kollegen nehmen und kann sehr gut davon leben. Und das stimmte. Ich habe bei ihm nämlich gearbeitet. Ich kriegte damals schon, das ist ja schon lange her, 25 Euro für die Stunde, Leute. Das war viel Geld. Das ist immer noch viel Geld. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, dass man auch Skrupel haben kann mit seinem Beruf. Aber da habe ich so mitbekommen, wie ein Mensch angefangen hat, als Christ darüber nachzudenken, was für einen Beruf übe ich eigentlich aus? Kann ich das als Christ eigentlich machen, was ich hier tue? Und für ihn war die Entscheidung, das geht nicht mehr. Ich kann keinen Alkohol mehr verkaufen. Und hat sich aus dem Geschäft dann zurückgezogen. Und für ihn war klar, es gibt also Berufe, die sind christlicher und es gibt Berufe, die sind weniger christlich. Bei vielen Berufen, glaube ich, sind wir uns auch völlig einig. Die kommen für einen Christen einfach nicht in Frage und eigentlich auch für andere Menschen nicht. Drogendealer, Zuhälter, Pornofilmproduzent, Waffenhändler. Und je nach Geschmack, Investmentbanker oder was auch immer. Aber dann beginnen schon die Grauzonen. Ich kann ja nicht immer überblicken, was mit dem, was ich tue, dann was daraus wird. Ich kann ganz unschuldig meine Arbeit tun und da kann Schreckliches raus werden. Ja. Weiß nicht, wer die Atombombe zu verantworten hat, so richtig. Also, welche Berufe darf ich als Christ ausüben, welche nicht? Ob wir wollen oder nicht, wir stehen als Christen, je nachdem aus welchem Hintergrund wir kommen, immer in irgendeiner Denktradition. Und manchmal merken wir das gar nicht. Dieses Jahr wird ja die Reformation gefeiert, 500 Jahre. Und wir Freikirchen stammen aus der Täuferbewegung, die auch dort in diesem Jahr ihren Anfang genommen hat in der Schweiz. Und auch die Täufer haben sich Gedanken gemacht, wie sieht das eigentlich mit Beruf als Christ aus? Was darf ich nicht? Und die Täufer hatten ein ganz bestimmtes Weltbild. Sie teilten die Welt relativ klar ein in Gut und Böse. Kinder des Lichts, Kinder der Finsternis. Wo waren die Täufer? Kinder des Lichts. Und die anderen, die Welt, war eben Kinder der Finsternis. Die gehörten irgendwie auch zum Teufel. Das Hauptaugenmerk der Täufer in ihren Anfängen, Michael Sattler formuliert das Schleitheimer Bekenntnis 1527, vielleicht ein Vorfahren von Simon. Das Hauptaugenmerk der Täufer lag auf Absonderung. Das war ihr Begriff. Wir haben uns als Christen, als Täufer von der Welt abzusondern. Und sie konnten die Schöpfung Gottes, von der ich gerade so schön erzählt habe, von dieser Welt, Das konnten sie sich schwer vorstellen, dass das auch außerhalb der Gemeinde, dass es das gab, dass darin die Handschrift Gottes zu sehen war. Mit ihrer persönlichen Geschichte hat es das zu tun, dass sie gesagt, bestimmte Berufe kommen für Christen nicht in Frage. Kezia ist heute nicht hier. Polizist ging gar nicht. Ein Wirtshaus betreiben ging gar nicht. Soldat werden ging gar nicht. Gefängniswärter ging auch nicht. Nicht Richter, nicht Anwalt, nicht Bürgermeister, noch König. Denn all das waren Berufe der Obrigkeit, wo Gewalt ausgeübt werden musste. Die Täufer sahen zwar, diese Arbeit muss gemacht werden, aber nicht von uns. Man wollte sich, könnte man sagen, wenn man ihnen nicht wohlgesonnen ist, die Finger nicht schmutzig machen mit solcher Arbeit. Und mit dieser Haltung kann, muss nicht auch ein gewisser Hochmut verbunden sein. Wir die Täufer, wir sind etwas Besseres. Wir machen es in den Augen Gottes richtig. Und darum sind wir auch angenehmer vor Gott. Also, diese Haltung kann Hochmut und kann auch so ein Stück Selbsterlösung hervorbringen. Vor Gott angenehm sein durch vorbildliches Leben und durch die richtige Arbeit. Wir Baptisten tragen dieses Erbe der Täufer in uns. Und zumindest in früheren Zeiten hat es bei uns auch ganz stark dieses Thema der Absonderung gegeben. Es gerne vor Gott richtig machen. Das kann auch mal zu spannungsreichen Situationen führen. Es soll sich in Ostfriesland Folgendes zugetragen haben in den Anfängen des Baptismus. Das muss ich jetzt einfach erzählen. Ein Fährmann in einem Dorf, der also Menschen über einen Fluss oder einen Kanal rüberfährt, wurde zur großen Freude einer kleinen Baptistengemeinde Christ und ließ sich taufen. Da ward ein großes Fest gefeiert in der Gemeinde. Damals gehört es zum Grund, also zur DNA von Baptistengemeinden, sonntags keine Arbeit. Ne? So. Der Fährmann hatte eine Familie zu ernähren und zu seinem Beruf gehörte es, auch am Sonntag zu arbeiten. Vor welche Wahl stellte ihn also die kleine ostfriesische Baptistengemeinde? Entweder du gibst deine Arbeitsstelle auf, Sabbatheiligung, oder du fliegst aus der Gemeinde raus. Wofür hat sich der Fährmann entschieden? Der Fährmann hat sich für die Familie entschieden und ist aus der Gemeinde rausgeflogen, weil er weiter am Sonntag gearbeitet hat. Und die Gemeinde wollte vor Gott alles richtig machen, den Sabbat heiligen, musste aber Sonntag zum Gottesdienst und ließ sich vom Fährmann über den Kanal schippern. Der Mann hatte also einen schlechten Job, weil er am Sonntag arbeitete, aber man nahm seinen Dienst irgendwie ungefragt in Anspruch. Nein, nicht ungefragt in Anspruch, aber man nahm ihn in Anspruch. Ja, der kommt dann halt in die Hölle, aber wir kommen in den Gottesdienst. So ungefähr. Das muss ich jetzt nochmal laut wiederholen. Jemand sagte gerade, besser einer stirbt als alle. Aber wir lachen vielleicht über die naiven Ostfriesen. Was? Also nein, nein, nein. Wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Ich erkläre mich bereit, gelegentlich mal wieder in Ostfriesland Urlaub zu machen und Matjes zu essen und was noch? Grünkohl mit Pinkel? Ist das okay? Ja, fällt mir gerade ein, man darf jetzt nicht über diesen wunderbaren Volksstamm der Ostfriesen lachen. Vielleicht kennt jemand die Rockgruppe U2. Vielleicht der eine oder andere. Das sind Iren, das ist ein anderer Volksstamm. Und Das sind vier Leute. Zwei von den Leuten haben sich als Junge, die begannen gerade ihre Karriere als Rockmusiker. Und sie bekehren sich in einer kleinen charismatischen Lord-Community in Irland. Sie hatten ihre erste oder zweite Platte rausgebracht, das Geld fing an zu rollen, der Ruhm stellte sich so langsam ein. Und dann haben die Leute in der Gemeinde gesagt, ja, jetzt seid ihr getauft, jetzt könnt ihr natürlich keine Rockmusiker werden. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das geht gar nicht. Und dann wollten sie aufhören, dann haben sie sich aber überlegt, das kann doch nicht sein. Es muss doch möglich sein, Rockmusiker zu sein und nicht nur immer auch, nicht, das ist jetzt klar, Rockmusiker zu sein und trotzdem Christen zu sein. Und sie haben sich glücklicherweise dazu entschieden, zu sagen, ja, wir versuchen auch als Christen Rockmusiker zu sein. Der Bono hat es letztlich geschafft, er sagt, mein Ruhm, den ich bekommen habe durch meine Rockmusik, ist meine Währung. Und er hat es geschafft, zu dem, wie hieß der Präsident vor dem Präsidenten, zu Bush. Bush war ja kein Rockfan, aber er ist zu Bush hingegangen und hat gesagt, ihr müsst als Amis mehr gegen AIDS und gegen die Armut tun. Das hat er geschafft. Ein kleiner Junge aus Irland ist beim Präsidenten der Amerikaner und bewegt etwas für die Armen in der Welt. Und er hat auch bei Bill Hybels, einer der Evangelikalen, angerufen und hat gesagt, ihr Christen tut zu wenig für die Armen. Aber das nur am Rande. Lass uns nicht lachen, wenn der eigene Sohn ankommt und sagt, ich will Rockmusiker werden, da sieht die Sache auch nochmal anders aus. Ne, Jasper? Ja, ich weiß nicht. So, Ostfriesland, Irland, zurück zur Bibel. Jetzt ist es aber mal wichtig. Auch die Christen in Korinth haben sich gefragt, wie ist das eigentlich mit unserem Beruf? Wenn ich Christ geworden bin, Paulus schreibt im 1. Korinther 7, 17, Neue Genfer Übersetzung, grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben berief. In der Berufung, in der er berufen wurde, in der soll jeder bleiben. Wenn du Christ wirst, sagst Paulus, musst du erstmal nicht deinen Beruf wechseln, du musst nicht einen neuen Beruf ergreifen. Grundsätzlich gilt der Beruf, die Arbeit, die Lebensverhältnisse, in denen du lebst, als Gott dich berufen hat, Christ zu werden, das ist die Platzanweisung Gottes, darin bleib. Und Paulus benutzt, und da kommt unser Wort Beruf auch überhaupt her, hier sowohl für diesen Vorgang, wie Gott jemand zum Christen macht, als Berufung, und er sagt dort in den Lebensverhältnissen, wo du drinsteckst, deine Arbeit, die du tust, auch das ist Berufung Gottes. Die Arbeit, die du ausübst, seist du Christ oder nicht Christ, ist Berufung Gottes. Das ist harter Tobak. Paulus sagt da noch mehr dazu. Er sagt, du sollst, wenn du dein Christ bist, aber für die Arbeit eine neue Perspektive gewinnen. Du hast einen Chef, ja, aber dein Herr ist Jesus. Und er ist eigentlich dein Arbeitgeber. Und in Beziehung zu ihm sollst du deine Arbeit sehen und gestalten. Paulus schreibt das im Zusammenhang mit Sklaven. Das ist jetzt mal wieder ein neues Thema, aber ich lese es trotzdem noch mal vor. Paulus sagt, jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle, denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen wurdest, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du frei warst, als Gott dich rief, bist du jetzt ein Sklave von Christus. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zum Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben berufen wurde. Und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Nochmal, wir haben heute ein anderes Verhältnis zum Sklaventum. Müsste man jetzt viel zu sagen, weil ich lasse das mal. Aber das Prinzip ist ja klar. Nochmal, dieser Beruf, die Berufung, das ist eine Platzanweisung Gottes. Man könnte sagen, genauso wie Gott Gnadengaben gibt, um die Gemeinde aufzubauen, gibt er Menschen einen Beruf, um die Gesellschaft aufzubauen. Im Kolosser 3 schreibt Paulus, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Also fast alle Arbeit, ihr versteht, was ich meine, ist Berufung Gottes. Der Mensch soll diese Arbeit anstelle Gottes tun. Das hat man im Paradies schon gesehen. Und damit wird Arbeit eben nicht nur einfach zum Mittel fürs eigene Fortkommen oder für den Lebensunterhalt, sondern sie ist Berufung durch Gott und Dienst am Nächsten, Dienst an dem Gemeinwesen, Dienst an der Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Haltung der Täufer, der Absonderung, dass eine Sackgasse gewesen ist, die sie gegangen ist. Sigrid, wie viel Uhr haben wir? Wie viel habe ich denn noch? Wie viel Zeit? Wie bitte? Gut. Machen wir noch einen kleinen kirchengeschichtlichen Exkurs. Wir dürfen als Täuferbewegung, als Baptisten auch mal in andere Konfessionen reingucken. Und es ist wirklich eine große Gnade, dass es Luther gegeben hat. Luther hatte eine andere Weltsicht als unsere lieben täuferischen Brüder. Und er hat diese Sicht, dass Arbeit, eine Berufung Gottesdienst, wirklich pointiert hinausgearbeitet. Und zwar im Vaterunser. In der vierten Bitte heißt es dort, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Luther sagt, Leute, wenn ihr das betet, dann guckt doch bitte nicht nur auf den Brotkasten, auf den Mehlkorb und auf den Bäcker, sondern ihr müsst auf das Feld gucken, das Gott schenkt, den Regen, aber nicht nur das Brot sind auch die Menschen, die dafür sorgen, dass das Brot auf meinen Teller kommt. Der Schmied, der Bauer, also der Schmied, der den Pflug macht, der Bauer, der, sagen wir mal, der Müller und der Bäcker und dann kommt es bei mir. Das sind alles Leute, die letztlich, bei denen Gott verdeckt mir dient, diese Berufe. Luther hatte vor allen Dingen, was die Täufer nicht hatten, ein ganz dankbares Herz für die Obrigkeit. Er sagt, Mensch, mein Fürst, mein König, der Soldat, der Richter, auch der Henker, ja, der sorgt doch dafür, dass der Bauer, dass der Schmied, dass die alle in Ruhe arbeiten können und ich als Prediger in Frieden mein Brot essen kann. Das sind doch alles Berufe, durch die Gott wirkt, damit unser Gemeinwesen hier funktioniert. Und er hat eine ganz tiefe Dankbarkeit für diese Berufe. Er hielt nichts von dieser schroffen Abgrenzung der Täufer. Was nicht zur Gemeinde gehört, ist auch nicht gut. Ja? Sondern er sieht in der gesamten Schöpfung, in der ganzen Welt, die wunderbare Handschrift Gottes, des Schöpfers und auch des Erhalters. Und sieht er jeden Beruf. In jedem Beruf wirkt letztlich Gott. Er sagt an einer Stelle dann irgendwann mal, Gott melkt eine Kuh, indem er die Magd beruft. Ja, Luther ist für solche plastischen Dinge immer ganz gut. Aber er sagt, jede Arbeit, abgesehen jetzt von Drogendealer und so weiter, ihr wisst sofort, ist ein Kanal Gottes, wo Gott mir letztlich seine Liebe zukommen lässt, wo er Gott mir dient. Bei Luther kommt noch ein zweites zu, das habe ich beim letzten Mal schon angedeutet. Luther hatte zum Thema Arbeit noch ein besonderes Verhältnis, weil er quasi zwei Seiten kannte. Sein Vater wollte ja, dass er was Anständiges lernt. Also er sollte, ich glaube, Kaufmann und oder Jurist werden. Aber wir wissen ja alle mit Blitz und so weiter, Anna, hilf, ich werde Mönch. Er entscheidet sich gegen seinen Vater. Und er dachte, mit diesem Beruf, wenn ich Mönch werde, durch Askese, durch Gebet, durch Fasten, durch Selbstkasteiung, du weißt, das hier, das Peitschen und so weiter, werde ich vor Gott angenehm. Da kriege ich einen gnädigen Gott, da kann ich mich erlösen. Und dann erfährt er beim Lesen des Römerbriefes, das geht gar nicht. Ich strebe einen geistlichen Beruf an, weil ich denke, geistliche Berufe, die sind besser als diese Handwerke, die Banausen. Und er erfährt durch das Evangelium, das ist nicht so. Ich kann mich selbst durch geistliche Arbeit, wenn ich Prediger werde, kann ich mich nicht erlösen, sondern ich habe meinen Wert, meine Persönlichkeit, meinen Stand durch Gott, allein durch die Gnade Gottes in Christus Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Ich bin erlöst. Ich kann mich nicht selber erlösen. Auch nicht durch geistliche Arbeit kann ich keine Verdienste bei Gott sammeln. Der geistliche Stand ist eben nicht mehr wert als der handwerkliche Stand. Und so verdanken wir Paulus, beziehungsweise auch durch die Vermittlung von Luther, letztlich einen neuen Blick auch auf Arbeit, was Erlösung durch Jesus Christus für uns bedeutet. Arbeit hat schöpfungsgemäß einen hohen Stellenwert, aber es kann eben auch kippen. Viele Menschen, Christen wie Nichtchristen, beziehen aus ihrem Beruf Selbstachtung. Es gilt für alle Berufe, auch für den Pastor. Ein Beruf kann sehr viel Wert mit sich bringen an Anerkennung, Status, Geld, Sicherheit. An für sich Gutes, wenn das zum Höchsten wird, dann ist das Götzendienst, sagt die Bibel. Das gilt für alles, auch für die Arbeit. Und das ist Sünde. Ist die Kathi Bosch hier? Matthias Bosch, den viele noch von euch kennen, hat mal erzählt, was das mit ihm gemacht hat, als er von einem Tag auf dem anderen seine gut bezahlte Arbeit verlor. Er hat gutes Gehalt und von einem Tag haben sie ihm Schreibtisch, zack, ausräumen, weg, Schlüssel abgeben vom Auto und dann auch irgendwann aus der Wohnung raus. Alles weg, von einem Tag auf den anderen. Und er sagt, das war hart. Und nicht jeder schafft, sehr einfach, jedermann schafft den Übergang vom Arbeitsleben in die Pension, ohne dass sein Weltbild zusammenbricht. Aber in der Lösung durch Jesus Christus habe ich eigentlich den höchsten Wert schon bekommen, den mein Leben, den meine Person überhaupt bekommen kann. Und ich muss meine Identität, meinen Wert nicht mehr durch meine Arbeit gewinnen. Die nötige Selbstständigkeit ist schon geschehen. Und das befreit uns zum einen auch, auf niemanden herabzublicken, egal was er für eine Arbeit macht. Und auch nicht die sogenannten höheren Tätigkeiten darauf stolz zu sein, wenn ich sowas machen darf. Die Erlösung durch Jesus befreit uns dazu, der Arbeit den richtigen Stellenwert in unserem Leben zu geben. Arbeit also nicht losgelöst von Gott zu sehen, der mich dazu berufen hat. Wie kann meine tägliche Arbeit zu einer Berufung werden? Meine tägliche Arbeit ist dann eine Berufung, wenn ich sie als Auftrag Gottes sehe. Ein Geschenk von ihm, womit ich den Menschen und dieser Gesellschaft dienen kann. Und was mir an der Gesicht Luthers so gut gefällt, ist, dass wir als Christen auch die Arbeit von Nichtchristen wertschätzen können, weil dadurch Gott mir letztlich auch dient. Selbst wenn Menschen diese Auffassung nicht teilen, die ich jetzt gerade entwickelt habe für die Sicht von Arbeit, aber wirkt Gott durch die Arbeit anderer Menschen. Es sind Berufungen, die Gott diesen Menschen geschenkt hat. Und das kann uns wirklich befreien, auch viele, viele andere Menschen wertzuschätzen in dem, was sie tun. Soweit für heute erstmal. Amen. Ich würde sagen, der Siegfried übernimmt nach 1-2 Minuten der Stille.